Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Von welcher Serie ich definitiv keine Live-Action-Adaption brauche, ist, wäre zum Beispiel von der Gummibärenbande.
Oh, das wäre so schön.
Das wäre so absurd. Willst du da wirklich so Bären, die dann so eine Mütze aufhaben?
So fluffig.
Oh Gott. Sagt mal, Laura und Lisa, zu welcher Animationsserie würdet ihr euch eigentlich eine Realverfilmung wünschen?
Das ist ja genau die richtige Frage für mich. Weil ich halt einfach, was denkst du, welche Animationsserien ich denn gesehen haben soll?
Ich weiß doch.
Nun, vielleicht hattest du ja irgendwie mal so von einer gehört oder so, dir so gedacht, so die klingt eigentlich cool. Ich würde sie gern gucken, aber sie ist leider eine Animationsserie. Um das mal zu erklären. Für alle, die in der Quadrataugen-Lore nicht so deep drin sind. Also Laura ist bekannt dafür, dass sie grundsätzlich keine Animationsserien guckt, weil sie mit Animation nicht so viel anfangen kann.
Aber weißt du, was ich früher, genau, ja, das stimmt. Aber weißt du, was ich früher geguckt habe? Transformers.
Ah. ich frage mich, ob es da schon so ein Live-Action-Re-Enactment von gibt. Ich glaube, da wurde noch nichts zu gemacht, Laura.
Nee, ich glaube auch nicht. Weißt du, was ich schön fände, wenn es mindestens dreimal pro so einer Verfilmung so einen Sonnenuntergang geben würde, der so in die Kamera reinstrahlt.
Das habe ich, glaube ich, noch nie so gesehen.
Nee, ne? Das wäre aber voll schön. Idee. Also wenn man Transformers denkt, dann denkt man Sonnenuntergang. Finde ich jetzt persönlich.
Ja. Aber Laura, du hast doch auch BoJack Horseman geguckt. Willst du nicht so eine Live-Action-Serie dann mit so einem richtigen Pferd, das nachvertont wird?
Nein, definitiv nicht.
Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Oh, aber ich finde das auch schwierig eigentlich, weil ich habe tatsächlich vor allem als Kind auch Animationsserien geguckt. Also ich schaue jetzt hin und wieder mal so Sachen wie jetzt eben, ja, zum Beispiel Avatar oder auch hier Star Wars Rebels oder sowas schaue ich halt auch mal. Aber die meisten Sachen habe ich, glaube ich, auch so als Kind und Jugendliche gesehen. Und wo ich gerade so dran gedacht habe, war Kim Possible. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da gab es schon mal einen Film, aber ich habe den nicht gesehen.
Ich glaube, da gab es schon einen Film,
Ich habe den nicht gesehen.
Aber ich meine, Film ist ja keine Serie.
Nee, genau. Also darf ich das noch nehmen? Weil ja, das stelle ich mir eigentlich, aber das war so eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das fand ich richtig cool und das fände ich ganz spannend. Und weil du eben gesagt hast, Serien, die man vielleicht noch nicht geguckt hat, aber wo man sich eine Live-Action-Version von vorstellen kann, ist, ich will seit, ich glaube, 2 Jahren oder so Arcane gucken. Und das, was ich vom Trailer davon gesehen habe oder so, ne, ich glaube, habe ich angefangen, das zu schauen? Nee, ich glaube, ich habe nur Trailer gesehen. Das sah so aus, als wenn das cool als Live-Action sein könnte. Aber ich weiß es nicht, weil ich es ja nicht gesehen habe.
Ich weiß nicht, es ist halt schon durch den Artstyle so dicht dran. Das würde viel davon, also ich glaube, das braucht es nicht.
Wäre es eher hinderlich, es wäre eigentlich nicht notwendig. Okay.
Nicht notwendig. Was ich cool fände, wäre eine Realverfilmung von der Serie Gargoyles. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Und offensichtlich habe ich da irgendwie bei Leuten offene Türen eingetreten, denn es ist jetzt neulich rausgekommen, James Wan und Gary Doberman sollen die Animationsserie für Disney Plus neu auflegen mit Doberman als Showrunner. Also ich bin sehr gespannt, wie das wird. Gargoyles, der volle Titel ist übrigens super 90er. Gargoyles auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Und es lief von 93 bis 97 auf RTL. Ich fänd's cool, weil das war auch so eine eher düstere Serie. Es ging da um die namensgebenden Gargoyles, die ja am Tag zu Stein werden und nur in der Nacht zum Leben erwachen. Und nach tausendjährigem Schlaf müssen sich die Gargoyles im modernen New York zurechtfinden und für die Gerechtigkeit kämpfen. Und die war relativ düster. Das könnte ganz gut zu einer Realverfilmung passen. Von welcher Serie ich definitiv keine Live-Action-Adaption brauche, wäre zum Beispiel von der Gummibärenbande.
Oh doch, das wäre so schön.
Das wäre so absurd. Aber willst du da wirklich so Bären, die dann so eine Mütze aufhaben?
So fluffig. Also das wäre so dumm, dass es schon wieder witzig wäre, glaube ich. Aber ich glaube, es wird auch ein bisschen so wie Cats eigentlich, also der Film Cats.
Und ich sag nur eins, Leute, Huberts ist legal bald und wir brauchen die Gummibären-Realverfilmung.
Oh, Gummibären auf Huberts, ich weiß ja nicht.
Ich glaube, das kann, naja, gut.
Ich sage, keine Macht den Drogen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien powered by Vodafone. Heute reden wir nicht nur allgemein über Live-Action-Adaptionen, sondern ganz konkret über die neue Netflix-Serie Avatar, der Herr der Elemente, die natürlich, ihr habt es euch schon gedacht, eine Vorlage hat. Mit mir haben die Serie geguckt Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac, die erst vor kurzem für unseren YouTube-Kanal einen Deep Dive in die Avatar-Welt gemacht hat. Hallo Lisa.
Hallo.
Und Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie. Hi Laura.
Hallo.
Außerdem hört ihr noch mich, Fabian Douglas. Mich könnt ihr sonst auch von GigaTV Mac. Bevor wir uns aber mit Team Avatar auf das Himmelsbison Upper schwingen, erstmal ein wenig Werbung. Vielleicht kennt ihr das. Ihr wollt gerade die neueste Live-Action-Adaption eurer Lieblingsserie anschauen und dann fällt das Internet aus. Worst-Case-Szenario. Allerdings, oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde? Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos zum Super WLAN findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Avatar. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, falls ihr die Serie nicht geguckt habt. Avatar, der Herr der Elemente, ist ursprünglich eine Animationsserie, die von 2005 bis 2008 auf Nickelodeon lief. Und sie spielt in einer fiktiven Welt, die großteils an das historische Ostasien angelehnt ist. Und jedem der Völker ist da eines der vier Elemente zugeordnet, also Wasser, Erde, Feuer und Luft. Und in jedem Volk gibt es sogenannte Bändiger, die das jeweilige Element kontrollieren können. Nur der Avatar, der in einem Zyklus wiedergeboren wird, kann alle Elemente bändigen. Die böse Feuernation will das aber unbedingt verhindern, um die gesamte Welt zu unterwerfen. In der Serie liegt es an der aktuellen Reinkarnation des Avatars, dem 12-jährigen Aang, der Welt Frieden wiederzubringen. Allerdings kann er bislang nur das Element Luft beherrschen, deswegen heißt es auf Englisch auch The Last Airbender, weil Airbender. Auf seiner Reise begleiten ihn Katara und Sokka aus dem Wasserstamm, immer auf der Flucht vor der Feuernation. Oder Sokka heißt er, glaube ich, eigentlich. Ich muss immer, wenn ich das lese, muss ich immer an Ahsoka denken. Ich weiß nicht, der Name Ahsoka geht mir irgendwie nicht in den Kopf.
Aber ich glaube, er heißt Sokka, aber, oder? Hm. Nicht?
Tja, dachte ich immer, weiß ich nicht.
Ich dachte irgendwie klingt das gerade so in meinen Ohren nach.
Okay.
Ich glaube auch, dass ich Sokka.
Vielleicht ja, ist es so eine Mischung dann aus beiden. Wir sprechen einfach beides gleichzeitig.
Er wird auf jeden Fall so geschrieben mit 2K. Mhm. Naja, ich wollte mal vorher wissen, habt ihr eigentlich die Animationsserie gesehen? Wobei, jetzt wissen wir ja Laura nicht, aber Lisa, du hast
doch
sie geguckt, oder?
Doch, ich hab die gesehen.
Was? Ich hab die. Oh mein Gott, Plotpoint revealed.
Plot Twist.
Yeah. Ich hab die geguckt. Ich guck die auch ganz oft gerne mal noch so abends zum Schlafen gehen.
Das wusste ich auch noch nicht. This is brand new information. also ich habe die tatsächlich jetzt gerade, weiß ich gar nicht, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres angefangen, weil ich dachte, ich hatte sie eigentlich noch nicht geguckt, aber dann habe ich angefangen, die zu schauen und dann sind mir so immer mal wieder Sachen bekannt vorgekommen und ich war so, ich glaube, ich habe so eine dunkle oder eigentlich auch helle Erinnerung daran, dass ich das gegebenenfalls doch mal irgendwie als Teenager oder so im Fernsehen so mal so eine Folge oder zwischendurch immer mal gesehen habe. Aber ich habe es halt noch nie am Stück geguckt und ich wollte es halt mal machen und ich wollte auch eigentlich alles durchgucken, bevor jetzt die neue Serie rauskommt. Aber ich hänge noch so Mitte Staffel 2 ab. Also ich habe jetzt so die Hälfte geguckt.
Die Serie ist ja sehr beliebt. Also es ist mein Go-To-Beispiel, wenn irgendjemand sagt, ach, das ist ja nur eine Kinderserie, das ist ja nur ein Kinderfilm, die können, / müssen ja nicht gut sein, sag ich mal. Objection! Avatar, der Herr der Elemente, ist eine Kinderserie und sie ist richtig, richtig gut. Damit bin ich übrigens auch nicht alleine mit dieser Meinung. Auf IMDb hat die Serie eine Wertung von 9,3 Sternen von 10, was verdammt hoch ist. Mhm. Ich vermute mal, ihr seht das ähnlich oder gibt es da jetzt jemand unter euch, der so ketzerisch sagt, nein, die Serie ist Quatsch?
Bei der Originalserie jetzt?
Bei der Originalserie.
Nein, wir reden noch von der Originalserie. Die Originalserie ist so toll, weil, also erstmal, was ich auch richtig besonders finde, ist, dass halt super viele Themen untergebracht sind, die man jetzt vielleicht auch gar nicht in so einer Kinderserie erwarten würde. Also allein mit der Feuernation, das wird ja na schon irgendwie, ich weiß nicht, also einerseits wird es schon natürlich dem Format entsprechend aufgearbeitet, aber dann wiederum finde ich es auch echt, sind da schon so dunkle Themen teilweise dabei. Und ja, ich mag die Charaktere einfach super gerne. Ich finde, die Welt ist super kreativ. Also das Worldbuilding ist total schön und das alles mit auf diesen Elementen beruht. Und selbst so die Filler-Folgen oder die Folgen, die jetzt vielleicht die Handlung nicht, genau nicht so sehr voranbringen wie andere, sind trotzdem, man ist nicht so, also ich habe nicht das Gefühl, ich verschwende meine Zeit, sondern bin so, ah ja, jetzt verfolge ich also gerade das Team Avatar auf einer lustigen kleinen Sidequest. Also ich habe, glaube ich, echt, ich weiß gar nicht, bis jetzt habe ich mich, glaube ich, noch nicht bei irgendeiner Folge gelangweilt. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr angetan von dieser Serie.
Ja, und man muss das dazu sagen, diese Serie kommt ja noch aus der guten alten Fernsehzeit. Das heißt, jede Staffel hat auch so über 20 Folgen. Dementsprechend, früher wurden ja solche Serien tatsächlich so geschrieben, dass du halt auch mal so Filler-Episoden hast. Und das sagt schon viel über die Qualität der Serie aus. Laura, du bist ja jetzt nicht der größte Fan von Animationsserien, deswegen könnte man davon ausgehen, dass du besonders kritisch bist. Wie hat denn dir die Animationsserie gefallen?
Nee, ich liebe die total. Ich gucke die total gerne.
Warum?
Warum, Laura?
Warum? Warum? Ich glaube, ich schließe mich da Lisa an. Ich finde, es sind wahnsinnig viele Themen, die da angesprochen werden. Ich finde, lustigerweise, ich weiß gar nicht, erinnert ihr euch daran an Mila, die Volleyballerin? Habt ihr das geguckt?
Was? Ich kenne nur den Titelsong. Das ist doch, dass sie fliegen kann wie die, genau.
Halt, ja, Stopp. Kann lachen wie die Sonne über dem Fujiyama.
Ja, ich habe absolut keine Ahnung, wovon redet ihr? Was ist das? Warum bist du das?
Ich weiß nicht, Laura hat einen Punkt, auf den sie hinaus will.
Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass zum Beispiel Mila auch schon relativ früh, so wie ich es in Erinnerung habe, weil ich habe Mila bestimmt jetzt seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, dass es halt einfach sehr, sehr früh schon so Female Empowerment Themen da drin gab.
Halt, und ich stopp. Find, das ist das eine Animationsserie auch?
Ja.
Okay, die Info hat mir gefehlt. Du kannst weiterreden.
Ich habe eine Animationsvergangenheit.
Ja, es kommt so langsam, kommt diese düstere Vergangenheit irgendwie hervor.
Das ist einfach nur, es ist eine Tarnung gewesen, dass ich euch die ganze Zeit immer gesagt habe, ich habe nie irgendeine Animationsserie oder Film gesehen.
Ich finde das jetzt sehr verdächtig. Ich weiß nicht, ob ich dir noch trauen kann, Laura. Das sind ganz schön viele Sachen, die hier revealed werden aktuell.
Also das Quadrataugen-Wiki muss nach dieser Folge auf jeden Fall geupdatet werden.
Ja, das stimmt.
Naja, und ich finde zum Beispiel, dass die ursprüngliche Avatar-Serie das halt eben auch schafft. Also Katara ist halt relativ früh schon dabei, dass sie halt sagt, wie, du traust mir das deshalb einfach nur nicht zu, weil ich ein Mädchen bin und ich darf das deshalb nicht. Also da sind so viele Themen drin, die mich dann irgendwie auch schon sehr früh total angesprochen haben. Und ich meine, die Serie kam ja raus, da war ich schon kein Teenager mehr, muss man dazu eher sagen. Sondern da war ich schon eine junge Frau, die schon studiert, näher mit dem Studium schon fast fertig war. und trotzdem habe ich das irgendwie, das hat mich total abgeholt. Und ich glaube, das ist ja auch die Magie von dieser Serie, dass sie dann es sogar schafft, Menschen wie mich abzuholen, die ja erstmal per se total kritisch oder zumindest skeptisch gegenüber Animationsserien stehen. Und das spricht ja total für die Qualität. Und ich muss auch sagen, also ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Folge gesehen, die irgendwie auf IMDb eine Bewertung von 9,9 hat, außer der letzten Folge von der letzten Staffel, oder?
Nee. Bei so guten Serien wie Breaking Bad oder Better Call Saul fällt mir das jetzt nicht ein.
Ja, 9,9 ist schon ziemlich...
Das ist schon eine Ansage, ja.
Ach, 9,9.
Eigentlich statistisch.
Ich habe irgendwie 9,3 oder so verstanden, was ja auch schon voll gut ist.
Die Gesamtserie, wir reden von der letzten Folge.
Die Gesamtserie hat 9,3 und die letzte Folge ever hat 9,9.
Ich habe das Gefühl, ich kriege immer gerade so zwischendurch so einen kleinen Block von dem, was ihr gesagt habt, nicht mit und dann bin ich so richtig verwirrt. Aber jetzt ist es wieder okay.
Okay. Also was ich auch besonders toll an der Serie fand, dass es so eine Mischung aus Herr der Ringe und Harry Potter ist. Ich weiß, wilde These, aber das war, glaube ich, auch die Vorlage oder zumindest die Inspiration für die Showrunner, dass sie so etwas machen wollten, was so zum einen so eine wirklich glaubwürdige, lebendige Welt hat und dann so diesen Coming-of-Age-Charakter, diese Team-Dynamik, die du in Harry Potter hast. Das wurde da so versucht zu verbinden und das ist denen echt gut gelungen. Ja, aber wir reden ja nicht über die Animationsserie, wir wollen ja über die Live-Action-Adaption reden. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum werden solche Live-Action-Adaptionen eigentlich gemacht? Also das ist auch so eine ähnliche Frage, warum werden Remakes und Reboots gemacht? Also klar, aller naheliegendste Antwort, it's all about the money, Geld, na klar, aber ist langweilig. Deswegen vielleicht noch mal ein bisschen tiefer. Also ich finde, es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten. Also zum einen, weil das Werk einer neuen Zielgruppe zugänglich gemacht werden soll. Dann, weil sich die Technik so weit entwickelt hat, dass der Stoff jetzt angemessen umgesetzt werden kann. Siehe zum Beispiel Dune. Oder weil es schon so lange her ist, dass es sich lohnt, die Geschichte neu zu erzählen oder neue Aspekte zu beleuchten, die vielleicht im Original untergegangen sind oder nicht so thematisiert wurden. So, was trifft denn jetzt auf die neue Live-Action-Adaption zu? Lisa, was glaubst du oder was könntest du dir denken, ist ein Grund für diese Adaption?
Also ich habe das Gefühl, es ist eventuell eine Kombination aus allen Sachen, die du gesagt hast. Ist jetzt ein bisschen okay. Langweilige Antwort, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Und das ist ja auch gerade so ein Trend irgendwie, habe ich den Eindruck. Oder es wird immer mehr auf jeden Fall über, also es gibt ja auch super viele Disney-Live-Action-Verfilmungen zum Beispiel. Und ich finde auch an sich die Ansätze ganz cool. Was mich so ein bisschen immer an dieser Diskussion oder diesem Narrativ stört, ist, dass sozusagen es nicht bei allen Leuten, aber bei manchen Seiten so vom Studio aus oder so wird dann so gesagt, so, ja, jetzt kommt endlich die Live-Action-Serie. Und ich finde, das hat immer so diesen Beigeschmack, dass die Animationsvorlage keine richtige Serie oder noch nicht die richtige Geschichte war. Und dass es jetzt endlich das, ich sag mal, proper Medium erreicht hat, dass es jetzt endlich wirklich real verfilmt wird. Und ich finde das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen schade, wenn es diese Sicht gibt. Und ich finde, das ist manchmal bei so Sachen. Wobei jetzt bei One Piece und bei Avatar, weil die Sachen so eine riesige Fangemeinde haben, da war es, glaube ich, eher ein bisschen andersrum. Also es war nicht so wie bei Disney, dass Leute wirklich gesagt haben, so, lasst mal die Sachen in Ruhe. Also noch mehr als bei Disney. Und ich glaube deswegen, aber da liegt es auch gerade drin, dass die Sachen jetzt neu verfilmt werden, weil es eben bei beiden Animationsserien jetzt, also bei One Piece und bei Avatar, gibt es ja sowohl die Fans von früher, die jetzt einfach alle nur so ein bisschen älter sind, aber die man noch erreichen kann, und aber es gibt jetzt ja nochmal neue ehemalige Zielgruppe sozusagen. Es gibt ja jetzt wieder jüngere Menschen, die dann auch wieder dafür begeistert werden können. Ja, wahrscheinlich ist es viel das, aber im Endeffekt bin ich leider, ich weiß, du hast gesagt, Geld ist die langweilige Antwort, aber irgendwie ist es halt einfach, Leute, es ist einfach Geld auch.
Ja. Geld. Geld regiert die Welt, ja. Laura, was glaubst du, was war der Anstoß dafür?
Ja, ich glaube ultimativ auch Geld. Aber ich glaube, also das, was Lisa auch schon eben meinte, ich meine, ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise als Filmemacher fühlt man sich vielleicht sogar auch schon so ein bisschen inspiriert manchmal, ne? Dass man halt sagt, das ist jetzt eine Animationsserie, aber ich könnte mir das auch mega gut vorstellen, das als Live-Action, und da hätte ich voll Bock und da hätte ich irgendwie jetzt schon Bilder im Kopf, die ich da irgendwie anders nochmal irgendwie nochmal anders erzählen kann, wo ich nochmal eben das nutzen kann, was Live-Action sozusagen irgendwie bringt, also so eine Authentizität und vielleicht irgendwie auch noch mehr eine größere Tiefe, also Bildtiefe. Währenddessen, also ich meine, die Animationsserie ist ja schon sehr 2D natürlich gehalten, so, ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendwie auch Filmemacher dann auch in den Fingern juckt und dann halt irgendwie da auch eine Inspiration irgendwie draus entsteht und dass das auch ein Grund sein könnte. Das muss aber jetzt irgendwie im Falle von Netflix, ich meine, weiß ich nicht, ich denke, da ist am Ende schon auch immer so ein finanzieller Anreiz irgendwie im Spiel. Ich glaube, das, was ich interessant finde, ist es denn tatsächlich so, dass jetzt irgendwie, also im Grunde genommen, das ist ja nicht mal nur Gen Z, die das jetzt eigentlich gucken sollen, sondern schon fast Gen Alpha, ist es so, dass Gen Alpha voll abgeschreckt ist, wenn sie eine Animationsserie vorgesetzt werden, irgendwie aus 2006? Oder ist es ist das vielleicht auch nostalgisch ganz wertvoll irgendwo.
Ne? Oh, ist das für die Leute so, als wenn wir so Filme aus den 80er Jahren gucken oder 70ern?
Ja, vielleicht.
Sind die so, oh, wir gucken jetzt so einen Klassiker aus dem Jahr 2005. Oh boy.
Wirklich, ja. Ich glaube, bei Avatar ist es aber hier nochmal eine Besonderheit, als zum Beispiel im Vergleich zu One Piece, wenn du so Animationsserien hast, die sind halt teilweise auch schwer nachzuholen, während so, keine Ahnung, Disney-Zeichentrickfilm, ja, zur Not kaufst du dir halt eine DVD für 8 € oder so, aber so eine wirklich mehrstafflige Serie nachzuholen, wenn es die nicht gerade auf irgendeinem Streaming-Service gibt, ist halt auch teuer. Und deswegen kann ich das teilweise schon verstehen, dass man vielleicht hier wirklich versucht, eine neue Zielgruppe zu erschließen, beziehungsweise anders, positiver formuliert, dass neue Leute diese Welt entdecken können. Eine andere Antwort hätte ich auch noch. Vielleicht haben sie auch eine neue Live-Action-Adaption gemacht, weil es schon eine schlechte Adaption gibt, nämlich die Legende von Aang von M. Night Shyamalan. Den habe ich persönlich nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Aber ich habe Ausschnitte gesehen und ich kann verstehen, warum die Fans des Originals den eher so mittelprächtig finden. Kennt ihr die Szene mit den Erdbändigern?
Mhm. Ich habe den Film im Kino gesehen.
Oh Gott, es tut mir leid. Lisa, weißt du, welche Szene ich meine?
Aus dem Film jetzt?
Ja.
Nee, ich habe den Film
nicht gesehen. Gibt eine berühmte Szene, okay. Also die Feuernation überfällt ein Dorf der Erdbändiger. Und die, wie in der Originalserie auch, machen die halt so Wushu-Bewegungen oder so Martial-Arts-Bewegungen, um dann die Elemente zu bändigen. Und du siehst im Hintergrund halt so eine Gruppe von, keine Ahnung, 8 oder 6 Erdbändigern, die machen so, ho, 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 und es ist mega aufwendig. Und dann fliegt ein winziger Kieselstein durchs Bild, den sie gerade gebändigt oh. haben. Es ist mega lächerlich.
Sie haben wirklich, alles gegeben, aber sie haben
alles gegeben.
Nur ein Kieselstein.
Und das, wo ja gerade die Erdbändiger so unfassbar mächtig sind in der Serie. Mm. Naja, dann lasst uns doch mal über die Realverfilmung von Showrunner Albert Kim reden. Zu Beginn sind wir hier noch spoilerfrei. Das heißt, wenn ihr die Serie nicht geguckt habt, werden wir jetzt hier nichts Wichtiges spoilern. Was wir allerdings schon mal verraten können, die Serie fängt ganz anders an als die Animationsserie. Also die Animationsserie beginnt ja mit dem unsterblichen Intro. Und hier ist es jetzt so, dass wir einen Prolog haben um den Feuerlord. Und dann geht es mit Aang bei den Luftnomaden weiter. Und erst dann sind wir bei Katara und Sokka beim Wasserstamm. Laura, der Anfang ist ja jetzt tatsächlich neu und auch bewusst neu. Also Albert Kim hat gesagt, das ist schon jetzt irgendwie bewusst so gemacht worden, um Leute neu anzusprechen. Wie hat denn dir dieser neue Anfang gefallen?
Also ich muss sagen, mir hat der Anfang echt gut gefallen, weil ich so direkt auch noch mal eine Verbindung irgendwie zu Aang bekommen habe, weil ich halt auf einmal sehr viel mehr Informationen irgendwie von ihm auch hatte und es mir auf eine gewisse Art und Weise dadurch leicht fällt, zu verstehen, welche Schuld er auch mit sich trägt. Weil da ist ja wahnsinnig viel Schuld auch dabei, ne, dass er da halt irgendwie direkt am Anfang verschollen gegangen ist für 100 Jahre und nur dadurch überhaupt diese Misere entstehen konnte. Und das hat mir irgendwo, also es hat mir geholfen, gefallen. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, ich würde es nicht gegeneinander aufwerten, ne? Weil du kannst es so erzählen und du kannst es so erzählen und es funktioniert für mich beides tatsächlich. Ich finde vielleicht, weil bei Live-Action du halt genau eben diese Möglichkeit hast, dann ja, einfach dann noch ein bisschen authentischer dran zu gehen, fand ich die Wahl, das jetzt so zu erzählen, eigentlich relativ logisch.
Ich finde, das ist voll das gute Beispiel für das, was du eben gesagt hast, Laura, dass so ein Remake quasi einfach eine unterschiedliche künstlerische Interpretation sein kann. Und wie du jetzt auch sagst, dass es eigentlich beides ganz cool ist, weil ich habe auch erst gedacht, dass ich es echt auch interessant finde, so anzufangen, dass man auch gleich, also nicht nur Aangs Charakter von Anfang an anders versteht, sondern auch einfach noch mehr den Impact der oder die den Schrecken der Feuernation sieht. Aber ich finde auch die Idee oder den Ansatz von der Originalserie gut, dass man dass erst quasi alles immer nur aus Geschichten hört, aber gar nicht direkt sieht. Und dadurch hat das einerseits erstmal, ich finde, ganz oft, wenn man Sachen nicht direkt sieht, hat das nochmal so einen ganz anderen Grusel oder man stellt sich halt einfach viel mehr noch vor und dadurch wird es dann vielleicht auch noch ein bisschen unheimlicher. Und es gibt dann in der Originalserie ja so eine Folge oder eine Szene, wo Aang halt genau zu diesem Lufttempel hin möchte, aber noch nicht weiß halt in der Form der Serie, dass es diesen Lufttempel nicht mehr gibt und keine anderen oder dass keiner mehr da ist und was genau da passiert ist. Und dann gibt's diesen ganz starken Moment, wo er halt da ankommt und realisiert, was passiert ist und dass halt es ja schon was Schreckliches vorgefallen ist. Und ich finde, das sind beides interessante Ansätze, das zu erzählen. Also ich habe auch mit Tim drüber gesprochen letztens und das ist ja eigentlich dieser Überraschungseffekt von der Originalserie auch cool ist, aber ich finde deswegen das andere auch nicht schlecht. Also es ist wirklich, sind zwei unterschiedliche Ideen irgendwie.
Ja, nun für uns, die wir ja das Original kennen, ist es dann halt oft so doppelt erzählt, finde ich. So dieses, so das weiß ich alles schon. Warum muss mir das jetzt hier noch mal komplett ausgebreitet werden? Ich hatte auch bei dem Prolog beziehungsweise bei dem ersten Teil dieser Folge, wo wir noch bei den Luftnomaden sind, so ganz oft so das Gefühl, ah, okay, und jetzt ist die Szene, und jetzt ist es vorbei und jetzt sind wir dann in Anführungszeichen in der Gegenwart und dann geht die Szene aber noch weiter. Und so, okay, aber jetzt hier ist ein logischer Punkt, wo man sagen könnte, Schluss. So Schwarzblende und damit auch ein bisschen was. Oh, es geht noch weiter.
Es hört nicht auf.
Ach so, okay, sie zeigen wirklich alles. Und da weiß ich nicht, ich bin tatsächlich auch eher so in dem Lager, dass ich sage, klar ist es oft cool, Sachen zu sehen, gerade wenn man Fan von etwas ist. Aber ganz oft sind Sachen auch cooler, wenn sie nur angedeutet werden. Und wenn sie irgendwann ein gewisses Mysterium, zumindest zu Beginn, ein gewisses Geheimnis das umgibt. Also ich find's cool, Laura, dass es dir gefallen hat. Aber ich fand's tatsächlich den Einstieg, da wurde mir zu viel schon verraten oder zu viel auserzählt. Wenn sie es ein bisschen knackiger gemacht hätten, fände ich's cooler.
Ich glaube, sie wollten einfach so richtig diesen düsteren Ton oder mehr düsteren Ton der neuen Serie einfangen. Und bei der Kinderserie, bei der Animationsserie, da willst du dann, obwohl, da gab es auch schon ein paar Momente, wo ich dachte, krass, dass man das eigentlich zeigt in der Kinderserie, wo er eben hier Gyatso findet. Aber vielleicht ist das auch noch mal so ein Ding gewesen, also sozusagen, wer die Zielgruppe von der neuen Serie ist und dass man da dann auch eher noch sowas zeigen kann, als man sich damals das gedacht hat.
Ich finde halt, also da, wo es halt, was ich eben gerade schon meinte, da, wo es halt eben für mich funktioniert ist, weil nur wenn du gesehen hast, was wirklich auf dem Spiel stand, kannst du die Tragweite verstehen. Und ich glaube, das ist halt das, was eben in der Originalserie da super gut funktioniert, ist halt so dieses Mystische, dass du nicht weißt irgendwie genau, was passiert ist, dass du dir das selbst ausmalst, dass es Geschichten sind. Wir haben aber natürlich auch in der Originalserie ja auch Elemente, wo eben diese Geschichten irgendwie teilweise ja auch zum Beispiel wieder hinterfragt werden oder irgendwie, da gibt es diese eine Folge in der ersten Staffel zum Beispiel, wo es irgendwie darum geht, dass diese zwei Clans miteinander verfeindet sind.
Oh ja.
Und da hast du ja genau die Situation, wo dann halt eigentlich hinterfragt wird, okay, die Geschichten, die ihr euch hier eigentlich erzählt, stimmen die? Oder ist das einfach nur was jetzt über Generationen irgendwie so runtergetragen, also durchgetragen worden ist, aber eigentlich irgendwie der Ursprung ist was viel, viel, viel harmloseres. Und auch da ist es ja interessant, weil ich spoilere das jetzt nicht. es ist einfach interessant so. Und so kannst du natürlich an eine Narrative rangehen, dass du sagst, okay, da ist in der Vergangenheit was Furchtbares passiert und wir müssen uns das selbst irgendwie zusammen mit den Protagonisten so ein bisschen erarbeiten. Das Ding ist aber ja natürlich, dass dadurch, dass jetzt in der neuen Realverfilmung Aang das ja auch die ganze Zeit eben, wie gesagt, als Schuld auf sich trägt, ne? Und wir auch da mit dabei waren, als das passiert ist. Und wir auch auf eine gewisse Art und Weise eigentlich auch sagen können, du fühlst jetzt diese Schuld, aber eigentlich bist du, wir können uns trotzdem mit dir irgendwie, also wir finden dich trotzdem sympathisch und wir wissen, was für eine Schuld du trägst. Und gleichzeitig können wir auch sagen, das ist nicht alles deine Schuld, weil wir es auch gesehen haben. Das gibt dem Ganzen halt nochmal eine andere Ebene, wo ich nah in den Charakter rankomme und auf eine andere Art und Weise eben mich mit ihm identifizieren kann. Und ich glaube, das finde ich erstmal per se irgendwie spannend. Und das war dann eben ultimativ für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ja, interessant, finde ich okay.
Kann man mal machen.
Ja.
Ja. Ja, denn die Figurendynamik war ja auch das, was uns an der Originalserie so gut gefallen hat. Lass uns doch mal darüber reden, denn jetzt kein großer Spoiler, später wird ja Aang dann von Katara und Sokka gefunden und sie begeben sich dann letztlich auf diese Reise. Und das ist eben dieses von mir vorhin schon angesprochene Team Avatar, also diese drei, die ja auch eine ganz interessante Figurendynamik haben, zumindest im Original. Also im Original ist es ja noch so, dass Sokka sich hier ja in der Beschützerrolle fühlt, weil im Original, ich glaube, weiß gerade gar nicht so, ob sie so genau auch in der Live-Action-Serie sagen, dass eigentlich alle Erwachsenen oder alle Männer fortgegangen sind, um eben gegen die Feuernation zu kämpfen. Und nur die Kinder sind zurückgeblieben. Und Sokka muss jetzt halt quasi, hat den Auftrag bekommen, das Dorf zu schützen und sieht sich jetzt hier so in der Beschützerrolle. Und natürlich liegt da auch eine ganze Menge Sexismus drin. Das haben sie jetzt dann für die Live-Action-Serie rausgelassen. Und es ist mehr so diese großer Bruder, kleine Schwester-Dynamik. Hat euch denn so die Figurendynamik zwischen den Hauptfiguren gefallen? Die ist ja ein Stück weit schon anders. Sie ist ein bisschen erwachsener, hatte ich so das Gefühl. Und es ist weniger so dieses Geschwisterkibbelige aus der Originalserie gewesen. Lisa, hattest du das gleiche Gefühl, dass du dich wieder so wohlgefühlt hast? So, ja, genau, das sind die Figuren, die ich schon aus der Originalserie kenne, oder waren es andere Figuren?
Ich habe mich schon mit den Figuren identifiziert, aber also wie du schon meinst, so 1:1 zur Originalserie ist es auch nicht, weil ich glaube einfach man hat auch noch mal andere Seiten der Charaktere gesehen, oder du hast ja gerade Sokkas Charakter angesprochen, und er hat ja zumindest in dem ersten Teil der ersten Staffel hatte er diese Entwicklung von, er ist eigentlich echt sexistisch, und dann lernt er aber auf seiner Reise kennen, oder er findet raus, dass das vielleicht nicht so geil ist. Und in der Serie jetzt geht es ja ein bisschen mehr darum, dass er, also um seinen Charakter-Arc in dem Sinne, dass er lernt, dass er quasi kein Krieger sein muss, um Held zu sein, sozusagen. Und es ist gar nicht so. Also es ist mehr sowas Internes irgendwie. Und Katara ist auch noch mal ein bisschen, ich hatte das Gefühl, Katara ist auch noch mal ein bisschen eigenständiger, obwohl sie es in der Originalserie auch ist. Gute Frage. Ja. Vielleicht wollt ihr noch mal was dazu sagen. Ich habe das Gefühl, es ist, einerseits habe ich eine Dynamik zwischen den ganzen Figuren, aber sie ist anders als in der Originalserie.
Ja, ich glaube, also ich finde auch, dass die noch mal ein bisschen anders ist. Und ich glaube, ich finde, du hast es da ganz gut getroffen. Es ist ein bisschen erwachsener. Und vielleicht ist es aber auch genau dieser Unterschied von 20 Jahren, die dazwischen vergangen sind. Ich glaube, in 2005, 2006 hat man vielleicht in Familien, gerade unter Geschwistern, noch viel mehr irgendwie auch so Diskussionen irgendwie unter Brüdern und Schwestern gehabt, irgendwie, was so klassische Rollen angeht, die du vielleicht jetzt nicht mehr so führst. Und dann kann halt dann wäre es irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn Sokka mit so einer total starken Katara im gleichen Zelt irgendwie aufwächst und dann so wahnsinnig viele Sexismen hat. Ich glaube, er hat immer noch welche irgendwo, ne? Also er hat ja trotzdem, und vor allen Dingen, ich glaube, seine Reise ist tatsächlich irgendwie zu verstehen, was ist eigentlich, also was ist Männlichkeit für ihn? Also wie ist er, wie ist seine Verbindung zu seinem Vater? Wie ist das für ihn? Also das, was du eben gerade schon gemeint hast, ne? Also was ist eigentlich Heldentum? Welche Verantwortung kann ich übernehmen? Und das ist ja auch in der, das ist jetzt schon so ein bisschen spoilerig. Warte. also die große Frage, Verbindung Vater-Sohn, ne? Also dieser Vater, der halt eben abwesend ist Und das, was er aber eben noch von ihm so mitbekommen hat, als er eben noch da war, was bedeutet das jetzt konkret für seine Entwicklung und wie strebt er auch danach, so zu sein wie sein Vater und aber auch so ein bisschen dazu daran zu brechen, dass er weiß, er ist aber nicht so wie sein Vater.
Also das war ja ein großer Diskussionspunkt. Jetzt im Internet wurde sogar gesagt, ja, Netflix hat die Figur sogar kaputt gemacht, weil eben dieser Sexismus-Aspekt fehlt. Also würdest du sagen, das war eben in der Originalserie, war es ja schon ein elementarer Bestandteil von seinem Character-Arc, aber es ist in Ordnung, dass sie das hier entschärft oder entfernt haben, um eben das Ganze ein bisschen mehr an den Zeitgeist anzupassen? Oder wie würdest du das sagen?
Ich finde tatsächlich ja, weil ich finde es nicht mehr zeitgemäß zu sagen, dass ein Bruder, also wie gesagt, also Katara, also müsst ihr das mal vorstellen, Katara ist in diesem Tribe die einzige, sie ist die einzige, ne, die tatsächlich wahrscheinlich irgendwie, also die halt eben diese Skills hat, so. Und dann wächst dieser junge Mann mit ihr auf. Und natürlich macht das was mit ihm. Und natürlich macht das was mit ihm auch im Sinne von, wo er sich da selbst irgendwie auch positioniert. Im Sinne von, kann ich jetzt überhaupt diese Rolle einnehmen, die mein Vater für mich vorgesehen hat? Und ich glaube, am Ende des Tages ist das, was wir in der Ursprungsserie sehen, ist halt sehr offensichtlicher Sexismus. Ne, den du super einfach verstehen kannst, weil er halt einfach so doofe, weil er halt im Grunde genommen, wenn am Ende, wenn es unterm Strich sagt, er halt solche Sachen wie Mädchen sind dumm.
So. Warum kannst du kämpfen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du bist
ja,
ein Mädchen.
Genau. Genau. Also er spricht halt das ganz, ganz Offensichtliche aus. Und ich glaube, der Sexismus von einem Sokka in der neuen Serie ist subtiler. Der liegt halt mehr im Verborgenen, weil es was damit zu tun hat, wie er sich selbst identifiziert und wie er sich selbst definiert irgendwie in seiner Rolle. Und da macht er schon eine Entwicklung auch durch.
Ich glaube, dass, genau, einerseits ist es subtiler, aber ich glaube auch, weswegen diese Diskussion im Internet so kam, ist, dass, glaube ich, viele Leute sich vorgestellt haben, dass einfach dieser komplette Aspekt, also komplett gestrichen wird und Sokka gar keine Charakterentwicklung mehr hat. Aber er hat ja quasi, einerseits hat er noch dieses Thema Sexismus ist ja noch subtil vorhanden und er hat einfach auch noch eine andere Charakterentwicklung, die ich ja eben angesprochen habe mit diesem, was bedeutet es, ein Held zu sein, was ist meine persönliche Entwicklung. Er hat ja trotzdem, der Charakter ist ja trotzdem noch voll gut ausgeschrieben und ich glaube, viele Leute dachten dann so, Sokka wird voll langweilig, wenn wir jetzt diese eine Sache streichen, weil dann hat er überhaupt keine Charaktereigenschaften mehr oder so, ich weiß nicht, so kam das ein bisschen für mich rüber, dass Leute sich dann gefragt haben, wie man den Charakter dann noch gut schreiben kann. Irgendwie.
Also er hat natürlich im Original schon mehr Ecken und Kanten, als er jetzt in der Live-Action-Adaption hat. Aber es ist ja nicht, wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht so, dass sie das jetzt einfach grundsätzlich gestrichen hätten, sondern sie haben es halt ersetzt mit einem anderen Character-Arc.
Ich glaube, er hat aber auch noch erst in der Originalserie sticht er auch noch mal ein bisschen mehr hervor, weil er halt diese ganzen Slapstick-Momente hat. Und diese Slapstick-Momente würden, glaube ich, also die sind ja ein bisschen auch in der neuen Serie jetzt aufgenommen worden, aber dieses ganz Überzogene mit diesen klassischen, sag ich mal, Animationsgesichtsausdrücken, diesen Animationsbewegungen, dass jemand, keine Ahnung, dann so einen Meter weit wegfliegt oder sowas, das kann man ja einfach nicht exakt so umsetzen. Und es spielt aber in der Originalserie so mit rein. Und ich glaube, deswegen, das ist auch noch so ein Aspekt, weswegen es so ein bisschen eher in der neuen Serie jetzt ein bisschen ruhiger umgesetzt wirkt, glaube ich.
Ja, das ist ein guter Punkt, auf den ich später noch mal eingehen würde. Aber es gibt noch ein anderes Figurenpaar, auf das ich unbedingt zu sprechen kommen wollte, nämlich Prinz Zuko und General Iroh.
Oh.
Also ich muss ja sagen, ich glaube, Prinz Zuko war meine Lieblingsfigur in der Originalserie. Denn er ist der Gegenspieler zu dem Team Avatar, ist aus der Thronerbe der Feuernation, dementsprechend natürlich, dadurch, weil er eben bei der Feuernation aufgewachsen ist, schon der Gegenspieler. Und er ist ja sogar vom Feuerlord tatsächlich persönlich dazu auserkoren worden, den Avatar, den verschollenen Avatar zu suchen. Und ist da sehr, ja, fanatisch dahinter. Und wie sich das so entwickelt hat mit ihm dann im Verlauf der Serie und vor allem auch mit General Iroh, also General Iroh war ja auch ein unfassbar cooler Charakter, das fand ich gut und ich muss tatsächlich sagen, in der Live-Action-Adaption, in der neuen Serie von Netflix, ist dieses Figurenpaar aktuell mein Lieblingsaspekt der Serie. Also ich muss nämlich leider jetzt schon sagen, jetzt können wir vielleicht dann auch später so ein bisschen mehr in die Kritik reingehen, dass so diese Dynamik, wenn ich sie mit der Originalserie vergleiche, funktioniert für mich nicht so gut. Also es tut mir leid, dass ich immer diese Originalserie herbeiführen muss, aber ich kann einfach die Serie nicht sehen, ohne sie permanent in meinem Kopf mit der Originalserie zu vergleichen. Es geht einfach nicht. Aber die Dynamik von dem Prinzen und von dem General, die hat für mich in der Live-Action-Adaption am besten funktioniert. Und es gab dann in der Folge 4 auch eine Szene, ich will jetzt nicht verraten, was für eine Szene, da hat sich was in mir geregt, sag ich mal. Also die hat mich tatsächlich auch gepackt. Und es jetzt dadurch, dass ich das so hervorheben muss, zeigt das natürlich auch, dass es dann bei den anderen Figuren nicht so gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, Lisa, Prinz Zuko, cool oder nicht cool?
Ich mag die Figur auch voll gerne. Also ich bin ja in der Animationsserie noch an dem Punkt, wo er sich auch noch ziemlich doll entwickelt. Deswegen bin ich auch gespannt. Ich weiß ja eigentlich, was passieren wird. Ich habe mich ja ein bisschen gespoilert durch das Video, was ich gemacht habe. Onkel Iroh finde ich auch einfach so eine geile Figur. Ich liebe irgendwie ich finde es auch einfach interessant, weil ich diesen Kontrast liebe zwischen, er hat diese dunkle Vergangenheit, aber er ist eigentlich so ein richtig chilliger Bro, der einfach die ganze Zeit nur Tee trinken will. Und dann hat er halt noch diese liebevolle Seite zu halt Zuko. Ja, in der Live-Action-Serie hat mir es auch echt gut gefallen. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, Laura hat ja schon angesprochen, dass wir uns bei Aang noch ein bisschen mehr auf seine eigene Gefühlswelt konzentrieren, die wir in der Serie halt häufig sehen und die ihn ja auch immer wieder ein bisschen von seinen FreundInnen so separiert eigentlich, weil es halt so einige Aspekte gibt, die er mit denen vielleicht in der Originalserie jetzt in der neuen Serie jetzt gar nicht so teilt und da auch so ein bisschen, also sie erleben zwar alles zusammen, aber er hat auch eben so seine eigenen Dämonen, die er bekämpfen möchte und das ist vielleicht das so ein bisschen teilweise auch so ein Aspekt ist, der diese Dreierdynamik verändert, möglicherweise.
Also, was ich mich gefragt habe, ihm wird ja oft vorgeworfen, so dieses, wo warst du die letzten 100 Jahre? Also ganz aktiv auch von Zucker. Und ich habe mich gefragt, war das auch so präsent, also dieser Vorwurf, war der auch so präsent in der Originalserie?
Nee,
ich glaube
also,
nämlich nicht.
Also nicht so. Also es wurde, glaube ich, schon auch häufig erwähnt, aber es war nicht so, ich glaube, es wurde nicht so vorwurfsvoll formuliert oder es wurde nicht so so geschrieben oder so erzählt, dass so viel daran hängt, dass er jetzt nicht da war.
Ich glaube, es lag auch da. Ja, also ich glaube, es lag auch daran, weil die Serie ja ein großes Geheimnis zu Beginn draus gemacht hat. Warum ist Aang eigentlich da in diesem Eisball? Also ist er da irgendwie gespawnt oder wie kommt er da hin? Während ja die Live-Action-Adaption uns ganz klar zeigt, er ist da, weil er sich aus dem Staub gemacht hat. Und irgendwie so wird das dann quasi so übertragen oder Sokka ist dann so quasi das Mouthpiece für die Audience, wo dann gesagt wird, wo dann der Vorwurf quasi weitergegeben wird, obwohl ja er das eigentlich gar nicht so genau weiß.
Naja.
Frage?
Naja, also wie gesagt, ich glaube, es ist halt ein ganz großer Teil von seinem Charakter und seiner Charakterentwicklung, die jetzt über die Staffel ja schon irgendwie erzählt wird, aber danach dann eben wahrscheinlich auch noch weiter erzählt wird, dass eben diese Schuld ihn definiert. Und ich finde, das ist in der Originalserie wird es genau deshalb, weil es halt eben nicht so einen großen, weil man es eben nicht von Anfang an weiß, was genau passiert ist, wird es halt ganz lange nicht so richtig zur Sprache gebracht. Und dann brauchst du natürlich auch jemanden, der das immer wieder mal formuliert, damit man halt auch weiß, okay, was genau geht eigentlich irgendwie in Aang da auch vor, wenn Leute ihm vorwerfen, irgendwie, hey, du hast dich aus dem Staub gemacht. Weil das ist ja für sich gesehen, ist er, ja, er hat halt einfach eine wahnsinnig große Schulter auf sich geladen.
Ich würde jetzt gerne zu ein paar Kritikpunkten kommen, die mir so aufgefallen sind. Und zum einen ist es das sogenannte Exposition Dumping. Vielleicht erstmal, was ist das? Also Exposition Dump haben wir, wenn Figuren Sachen erzählen oder Sachen sagen, wo wir ganz klar erkennen können, okay, das wäre jetzt, wenn das eine reale Situation wäre, wäre das unrealistisch. Das würde die Figur so nicht sagen. Die Figur sagt das nur, damit wir, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Situation besser verstehen können. Also es wird quasi etwas erklärt, was aber eigentlich die Figuren längst schon wissen müssten. Also Das berühmteste Beispiel in der Filmgeschichte ist eigentlich, dass immer, wenn eine Filmfigur anfängt zu sagen, wie ihr alle wisst, ja, und dann wird irgendwas minutenlang erklärt, so, ja, das wissen die. Warum machst du das? Natürlich machst du das, um uns Zuschauerinnen und Zuschauern etwas zu erklären, was wir nicht wissen. Erst einmal, ist das schlecht oder ist es okay? Nun ist es halt so, du kommst nicht immer ohne sowas aus, denn wir sagen ja immer Show, don't tell, also es ist immer cooler, wenn man Sachen zeigt, als wenn man Sachen erzählt, aber Sachen zu erzählen ist halt effizienter, geht schneller und du hast auch nicht immer Zeit, alles komplett zu zeigen oder alles auch offen zu lassen. Insofern ist Exposition Dumping oder ein Exposition Dump nicht immer vermeidbar. Übrigens hatte auch die Originalserie den einen oder anderen Exposition-Dialog. Also ist jetzt nicht so, dass das was wäre, was die Live-Action-Adaption exklusiv hat. Aber es ist mir trotzdem aufgefallen, gerade in der ersten Folge, dass sehr viel also behauptet wird. Und das hat mich auch ein bisschen verwundert, Laura, dass du das jetzt irgendwie erst gar nicht angesprochen hast. Weil zum Beispiel jetzt als Aang noch bei den Luftnomaden ist, sagt sein Guru oder so, sagt zu ihm, Aang, du bist warmherzig, du bist der beste Mensch, den ich kenne. Also, sagst du mehrere Attribute und ich so, ja, es wäre aber cool, wenn mir das nicht gesagt wird, sondern wenn ich das irgendwie durch seine Aktion erleben könnte. Und stattdessen setzen wir das die einfach Serie glauben. So vor.
Ist aber eine Doppelung gewesen.
Wie bitte?
Also, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich finde nämlich, die Originalserie hat das viel mehr noch als die Adaption. Diese Informationsdialogteile, weil ich habe das in der neuen Serie teilweise so empfunden, dass es nur noch mal unterstrichen wird. Also, dass man schon Sachen gesehen hat, die jetzt noch mal im Dialog ganz klar rausgestellt werden. Und ich habe das teilweise sogar eher noch so als Kopfnicken an die Originalserie verstanden, weil es da eben auch so viel passiert. Und ist halt irgendwie auch so ein Teil von der Dramaturgie der Originalserie ist.
Ich habe so eine Situation im Kopf bei Exposition Dumping in der neuen Serie, was aber auch so vielleicht so ein bisschen ein Tribut an die alte Serie ist, aber wo ich auch dachte, okay, im realen Leben oder in dieser fiktionalen Welt ergibt es eigentlich gar keinen Sinn, dass die Person sich so verhält. Und zwar ist das Gran-Gran? Ich glaube schon. Irgendeine alte Frau auf jeden Fall, wahrscheinlich ist das Gran-Gran, sie geht irgendwie auf so einen Wandbehang zu, nachdem quasi halt der Avatar, also Aang, sagt so, yo, das und das ist passiert. Und dann sagt sie halt die exakten Worte, die immer an dem Intro von der Animationsserie sind. Und ich war so, ich weiß, dass das ein Kopfnicken ist und ich weiß, dass das irgendwie auch wiederholt werden muss, auch für Leute, die jetzt irgendwie einsteigen. Aber es wirkt so unnatürlich. Und dann haben sie ja stattdessen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, erst gab es kein Intro und dann gab es ja einmal eine Live-Action-Version von diesem Water, Fire, Earth, Air-Ding. Und das war einfach so eine halbgare Aktion, fand ich. Ich war richtig froh, dass sie danach das Intro geändert haben, weil ich fand, dieses eine Original-Ding war so ein bisschen, so ein bisschen lustlos. Aber das war eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte nur sagen, dass mir das auch teilweise aufgefallen ist mit dem Exposition-Dumping und dass, besonders ich an diese eine Situation denken musste. Aber es ist jetzt auch, es war ein bisschen weird, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, es hat jetzt alles für mich zerstört.
Es hat für mich das Pacing kaputt gemacht, tatsächlich. Also wir haben ganz oft Situationen, wo Figuren miteinander reden und sich erst einmal erklären, wer sie sind in dieser Welt und warum sie so sind, wie sie sind. Das mag sein, dass es das in der Originalserie auch oder sogar noch mehr gegeben hat, aber in der Originalserie müssen wir uns auch nochmal vergegenwärtigen, das waren halt 20-Minuten-Folgen. Das Pacing war da deutlich höher.
Und das war auch explizit an jüngere Leute gerichtet und ich weiß nicht, ob die denen vielleicht dann teilweise auch ein bisschen weniger Brain Capacity zugetraut haben, dass sie dann Sachen noch wissen oder noch mehr Infos brauchen. Ich weiß es nicht.
Also ich finde halt, so Exposition Dump, klar, ist unelegant, aber wenn es halt schnell geht, dann kann ich das verschmerzen. Und ich hatte halt das Gefühl, dass in der Live-Action-Adaption dieses ganze Exposition-Dumping so unnötig in die Länge gezogen wurde. Also, dass die Szenen sich unfassbar lang gezogen haben, weil hier Sachen ja, uns immer wieder erklärt werden mussten, anstatt jetzt durch die Dialoge die Figuren authentisch oder organisch voranzubringen oder die Geschichte organisch voranzubringen. Also es wird ganz viel, wird sich die Zeit genommen, sich irgendwie hinzusetzen und sich zu unterhalten, um einfach nochmal zu erklären, wo man ist. Und das hat mich tatsächlich leider sehr gestört.
Okay, aber ja. nur in der ersten Folge oder danach auch noch?
Also generell ist mir das aufgefallen, okay, dass halt sehr viel dieses Exposition-Dumping auch weiterhin durchgezogen wird. Und ja, dieses schnelle Pacing, was du eben in der Originalserie hattest, weil du eben nicht so viel Zeit hast, sind nur 20 Minuten, das ist hier verloren gegangen. Ja, ich würde außerdem vielleicht auch noch, bevor wir zum Spoiler-Part kommen, ein bisschen über den Look der Serie reden, denn ich fand es ganz interessant. Auf der einen Seite ist es ja, wie Laura ja schon festgestellt hat, offensichtlich so, dass diese Serie für ein älteres, also ein etwas älteres Publikum gedacht ist. Einfach weil der Anfang einfach deutlich düsterer ist. Auf der anderen Seite ist aber der Look so sehr der Originalserie nachempfunden. Also die Kostüme sind ja mega. Die sind alle super bunt und sehr kreativ und auch sehr, für mein Empfinden nach, sehr dicht an der Vorlage. Und die Sets auch. Also teilweise sieht das schon echt cool aus. Aber ich bin ja immer eher so der Glas-halb-leer-Typ. Ich finde, die Serie schafft es nicht, diese guten Elemente zu einem überzeugenden Gesamtbild zusammenzufügen. Also vor allem sind mir einige Greenscreen-Effekte aufgefallen, das ist Compositing, wo also mehrere Elemente zu einem Szenenbild zusammengesetzt wurden. Das sah oft nicht sehr überzeugend aus. Wie hat euch denn der Look der Serie gefallen?
Also ich muss sagen, mir sind teilweise so CGI-Sachen auch aufgefallen. Also vor allem, ich weiß gar nicht, ganz am Anfang war das, glaube ich, als Aang irgendwo runtergesprungen ist oder so. Und das sah einfach so krass unecht aus. Und da musste ich mich richtig dran gewöhnen an diese Upper-Flug-Szenen. Weil ich weiß, das ist ein bisschen, da gab es natürlich auch die Herausforderung. Ich glaube, die VFX-Leute meinten, sie mussten sich erstmal überlegen, wie sich so ein Luftbison überhaupt bewegt und haben, glaube ich, so ein bisschen so in die Unterwasserwelt geguckt als Inspiration. Aber ja, einfach, also ich finde, man hat schon bei so vielen Szenen gesehen, dass das reingesetzt wurde. Der bunte Look.
Sorry, bei Appa finde ich es auf der einen Seite irgendwie sehr besonders unnatürlich, sobald man sein Gesicht sieht. Also da sehe ich irgendwie einen ganz großen Disconnect zwischen den echten Figuren und der offensichtlich animierten Figur. Aber immer dann, wenn Aang zum Beispiel Appa streichelt, also seine Beine umarmt oder so, das sieht wiederum richtig, richtig gut aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da, ohne dass ich das jetzt konkret weiß, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da mit echten Props gearbeitet haben.
Ja, die hatten tatsächlich Appa, glaube ich, also ziemlich doll nachgebaut. Ich weiß gerade nicht, ob alles, alles, aber die hatten auf jeden Fall so ein Prop da dafür drin.
Ja, das finde ich gut, ja.
Genau. Ja, und ich hatte es eher bei den Bewegungen tatsächlich. Aber jetzt bei dem generellen Look.
Was meinst du bei den Bewegungen?
Also bei
Appas. Also bei den Bewegungen der Figur oder was?
Ja, genau. Also bei diesen Flugbewegungen. Oder halt aber auch teilweise bei den, also ich weiß nicht, ob ich mich später daran gewöhnt habe oder ob es bei den Bändigungsbewegungen ein bisschen anders war. Aber so wie Aang geflogen ist, fand ich es teilweise, sah es richtig weird aus. Und dann halt aber auch bei, als Appa so durch die Lüfte ist. Das sah immer so ein bisschen, als wenn man in so einem, wie erkläre ich das denn? In so einem,
in
immer
Videospiel.
Ja, oder so in so rechten Winkeln fliegt irgendwie. Also teilweise, manchmal auch nicht. Ich finde, beim so Aufstieg oder so, müsste ich nochmal nachgucken. Aber ja, sonst bei dem Look, ich glaube, ich finde es gut, dass sie es so gemacht haben, also dass sie den Look an die Originalserie angeglichen haben. Ich glaube, die gleiche Diskussion gab es auch bei One Piece, ob das dieser Look so ein bisschen zu sehr Kaugummi-Blub ist. Aber da fand ich es auch eine coole stilistische Entscheidung. Jetzt hätte man sich natürlich bei der Serie überlegen können, ob man, wenn der Ton auch ein bisschen düsterer ist, man den Look auch ein bisschen verändert. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sich dann alle Leute auch ein bisschen beschwert hätten, dass das anders aussieht. Weil ich glaube, genau das wurde im Film gemacht. Und ich hatte ein paar Szenen aus dem Film gesehen. Und dann war auch mein erster Gedanke so, warum ist das nicht so bunt? Ist alles so Sepia.
Ja, ja. Laura, wie hat denn dir der Look der Serie gefallen? Gab es da irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat oder was du kritisieren musst?
Also ich kann mir auch total vorstellen, dass wenn man es zu weit entfernt hätte, dass es dann auch nochmal vielleicht auch berechtigte Kritik daran gegeben hätte. Deshalb, also ich fand's völlig logisch und gut, dass es nah an dem Original dran ist und dass es eben dann auch teilweise, also dass da die Authentizität bricht, ne? Weil es natürlich dann auch ganz oft eben nicht irgendwie authentisch aussieht, wie die Farben dann irgendwie ausgewählt werden oder wie die Kostüme dann einfach so vielleicht nicht dementsprechend, was man in der realen Welt bräuchte. Oder auch, dass Sachen mal ein bisschen älter aussehen. Weil die sehen ja alle irgendwie wie immer frisch aus dem Ei gepellt aus. Ja, voll. Aus.
Auch wenn die gerade irgendwo reingefallen sind oder irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas gebändigt wurde. Eigentlich hätte man voller Erde sein müssen oder voller Wasser oder so. Und,
ja.
Aber nichts ist passiert.
Ja, überhaupt nicht. Also auch wenn sie da irgendwie so über Wochen hinweg irgendwie reisen, sehen sie immer noch top aus.
Das hatte ich auch gerne, muss ich sagen.
Ich kann mich damit arrangieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das Level von vielleicht auch irgendwo, also ich muss dann wieder an Herr der Ringe denken und bei Herr der Ringe ist da ja super viel Wert drauf gelegt worden, dass es dann eben authentisch aussieht, ne? Und ich glaube, vielleicht erwarte ich das Level dann gar nicht so von der Serie, weil es für mich dann gar nicht irgendwie so Teil des Spaßes irgendwie ausmacht. Deshalb, mir ist das nicht negativ aufgefallen. Mir sind die Effekte teilweise negativ aufgefallen und dann war es aber auch immer so, dass ich dann auch mich wieder irgendwie damit arrangieren konnte, weil ich dann halt dachte, ja gut, aber es ist halt irgendwie auch nur Netflix. Ich weiß, irgendwie macht man dann doch irgendwie da auch wieder Abstriche. Deshalb, ja, also es ist so ein zwiespältiges Gefühl, was das da irgendwie so hinterlässt.
Also die Serie ist nicht billig. Die Folgen haben ungefähr 15 Millionen Dollar gekostet, wahrscheinlich, laut Berichten. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, dass es augenscheinlich ist, dass sie für einzelne Szenen wenig Zeit hatten. Also in einem Interview zum Beispiel habe ich gelesen, dass sie hatten irgendwie für eine Kampfszene, ich verrate nicht für welche, es gab wohl eine Szene zwischen zwei Figuren, wo sie so eine Choreografie machen, da hatten sie irgendwie 30 Minuten.
Oh, wow.
Um das zu filmen. Und dann denke ich so, wow, das ist krass wenig. Das ist nichts, wenn es um Choreografien geht. Und ich habe das Gefühl, das sieht man auch. Also die Kamera, die Serie wirkt sehr effizient gefilmt oder ökonomisch gefilmt, nenne ich es jetzt mal. Also die Kameraeinstellungen sind häufig sehr unkreativ. Die Kamera ist meist ebenerdig, wenn es jetzt irgendwie einen Establishing-Shot gibt oder so. Ganz seltsam finde ich auch die Wahl, dass oft auf so eine Fischaugenoptik zurückgegriffen wird, wenn man Panoramaaufnahmen simulieren möchte. Und auch in den Dialogen, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, in den Dialogen wird auch ganz oft auf so die AB-AB-Technik zurückgegriffen. Also es gibt immer nur zwei Kameraeinstellungen und die werden komplett durchgehalten für den ganzen Dialog und es wird immer zwischen diesen beiden Kameraeinstellungen hin und her geschnitten. Wenn du eine gute Serie hast oder einen guten Film hast, dann wird das aufgebrochen durch mal andere Kameraeinstellungen oder auch mal durch kreativere Kameraeinstellungen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, sie hatten dafür keine Zeit oder sie wollten sich dafür keine Zeit nehmen, weil vielleicht das Geld dann doch nicht ausgereicht hat.
Naja, also ich meine, du musst ja auch überlegen, also wenn du jetzt das mal so vergleichst, ne, wie viel kosten halt die verschiedenen Episoden von verschiedenen Serien. Da hast du jetzt irgendwie mit House of the Dragon hast du ja Episoden, die viel, viel weniger kosten. Aber das sind halt auch ganz, also da findet auch viel mehr irgendwie so als Kammerspiel tatsächlich statt, ne? Und dann hast du halt ein Set, wo du die Leute reinstellst und dann kommt es halt viel mehr noch drauf an, auf die Schauspieler dann am Ende drauf an, ne? Währenddessen bei Avatar hast du halt einfach diese große Problematik, dass du einfach sehr viele Elemente hast, die du bändigen musst, und die da irgendwie ständig irgendwie zum Einsatz kommen und du musst halt, du musst dann halt irgendwie Wassermassen irgendwie animieren und du musst irgendwie Feuer animieren, was ja auch irgendwie total nicht leicht ist. Und ich finde, dafür sieht es schon gut aus, weil ich meine, man kann den Film von M. Night Shyamalan irgendwie als Beispiel dafür nehmen, wie es halt nicht gut aussieht, wenn du dann halt eben nicht die richtigen Leute da irgendwie dran setzt. Ich finde, dafür ist es schon alles sehr solide gemacht. Also ich finde, es fällt dann in dem Sinne nicht negativ auf. Hm. Und ich glaube, da ist halt einfach ein Großteil des Budgets hingeflossen am Ende.
Ja. Also du meinst, wir sollten da ein bisschen nachlässig sein, ein bisschen mehr vergeben?
Naja, ich glaube, die Komplexität ist halt einfach viel, viel höher. Und dementsprechend muss man das mit reinnehmen, wenn man darüber spricht.
Ich möchte auch anmerken, dass sie sich aber auch ganz viel Mühe gegeben haben für die Kampfchoreografien, weil nämlich die Leute alle 1,5 Monate in so einem Kampfkunst-Bootcamp quasi waren. Um quasi die verschiedenen, das sind ja auch verschiedene Kampfkunsttechniken, je nach Bändigungsstil, um das zu lernen. Und hier so der Schauspieler Fang Ang oder von Zuko, die haben auch richtig viel selber gemacht. Und Zukos Charakter und von Sokka tatsächlich, die sind irgendwie auch Kampfsportler, also die konnten das schon, und bei Sokka mussten sie tatsächlich auch ihm sagen, dem Schauspieler, dass er ein bisschen das weniger geil machen soll, weil er zu gut war. Und Sokkas Kampfstil ist ja eher so ein bisschen Hau drauf und nicht ganz so technisch. Und aber allein so, vielleicht ist es dann von, sag ich mal, aus Kamerasicht nicht ganz so innovativ, aber so, sie haben sich auf jeden Fall schon Gedanken gemacht, und ich glaube, es ist wirklich vielleicht ein Zeitding, weil ich habe nämlich auch gelesen, dass sie irgendwie teilweise ganze Plotpoints und so gar nicht oder Stories gar nicht gedreht haben, weil da der Showrunner auch meinte, sie hatten einfach keine Zeit mehr dafür, das irgendwie zu machen, und dann haben sie einige Sachen deswegen weggelassen oder nur so kurz angerissen. Also ich weiß nicht, ich habe das auch manchmal, dass ich am Anfang der Serie dann so ein, zwei Sachen sehe, wo ich denke, okay, das fällt mir jetzt ein bisschen negativ auf, aber dann kann das mein Gehirn manchmal auch einfach als Stil der Serie verbuchen, und dann ist das irgendwie okay. Also außer sind jetzt natürlich ganz, ganz doofe, sehr offensichtliche Sachen.
Ich würde vielleicht, bevor wir jetzt in den Spoiler-Part gehen, noch mal kurz euch bitten, würdet ihr diese Serie jetzt weiterempfehlen, zum Beispiel an Leute, die das Original nicht gesehen haben? Weil so eine konkrete Einschätzung haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Also Laura, würdest du jetzt, nachdem du die Serie gesehen hast, sagen, top, Daumen hoch, schaut euch die an? Oder würdest du die nur mit Einschränkungen empfehlen?
Ich glaube, ich würde sie mit Einschränkungen deshalb empfehlen, weil es halt, also wem würde ich das denn empfehlen? Also so von, was ist die Person, ne? Weil ich meine, ist das jetzt eine Person, die grundsätzlich einfach Bock auf Qualität hat? Dann nein. Das wäre jetzt nicht, das wär jetzt nicht die Person, wo ich hingehen würde, so, du liebst so richtig gute Serienumsetzung, dann solltest du dir auf jeden Fall Avatar anschauen. Aber wenn ich jetzt eine Person habe, die halt sagt, boah, ich habe Bock auf so ein leichtfüßiges, Fantasy-mäßiges, snackable Serie, die ich halt irgendwie so mal schauen kann, irgendwie an einem grauen Sonntag oder so, dann würde ich sagen, ja klar, mach das. Weil dafür ist die Serie genau richtig. Die macht schon Spaß und die sieht, die ist schön irgendwie so. Die ist schön snackable, finde ich. Und aber die Qualität, nee, also bei der Qualität würde ich dann halt aber auch eben mit Einschränkungen die Originalserie empfehlen. Aber da ist ja auch irgendwie, das schränkt ja auch dann wieder ein, ne? Also wenn man dann halt sagt, irgendwie willst du dir wirklich 3 Staffeln mit 21 Folgen pro Staffel irgendwie geben, dann muss man halt auch.
Witzigerweise, sorry, dass ich dazwischen grätsche, ist es von der Zeit ähnlich.
Hab ich ja schon gedacht.
Dass, wenn du die erste Staffel nimmst, ja, das sind 20 Folgen oder mehr Folgen, aber die haben ja nur eine Laufzeit von rund 20 Minuten, und die Folgen in der ersten Staffel gehen ja alle jetzt von der Live-Action-Adaption. Live-Action-Adaption, von der Realverfilmung, die sind ja so über 50 Minuten. Und ich habe da einen Short gesehen, der hat das ausgerechnet. Also jetzt ist es jetzt nicht so, dass die Originalserie besonders länger geht. Also die kommen da schon relativ dicht dran.
Ja, ich hatte das mir auch mal ausgerechnet. Ich glaube, der Unterschied sind so, was weiß ich, 20 Minuten oder irgendwie sowas.
Ja. Also schon nicht so groß.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
Lisa, wem würdest denn du die Serie empfehlen?
Einer Freundin von mir, weil, also erstmal, ich sehe das genauso wie Laura, also wirklich exakt. Aber ich habe gestern, glaube ich, mit einer Freundin drüber gesprochen, die gerade, die übrigens auch diesen Podcast hört. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du gerade wieder Auto fährst und den Podcast hörst. Genau. Und sie meinte, dass sie gerade super im Arbeitsstress ist und halt dann immer abends vielleicht mal so eine Stunde hat, um eine Folge von einer Serie zu gucken. Und wir hatten so ein bisschen über The Bear gesprochen und sie meinte so, oh, ich würde das so gerne anfangen, aber es ist, glaube ich, einfach nicht die richtige Serie, weil man dazu halt mehr Gehirnkapazität gerade haben muss und ich habe gerade einfach nicht die Zeit und die Aufnahmefähigkeit dafür, sondern ich brauche ein bisschen was Leichteres. Und ich glaube, dass Avatar jetzt die Live-Action-Adaption ist die perfekte Serie, die sie dann gucken kann, weil da kann man, das ist halt wirklich so eine leichtere Unterhaltung, die man irgendwie wirklich abends noch mal, wo man abends mal eine Folge von gucken kann. Also würde ich auch eigentlich genauso unterschreiben, wie Laura das meinte. Genau, ich weiß nicht, Fabian, siehst du das auch so?
Also ich habe mich jetzt halt permanent eigentlich gefragt, warum gucke ich das eigentlich? Ich hätte jetzt viel mehr Bock, die Originalserie zu gucken. Leider. Ich finde, ich kann natürlich schon auch die Mühen sehen, die dahinter stecken. Ich finde es ja auch selber schade, dass mich die Serie irgendwie nicht so wirklich abgeholt hat. Aber dafür, dass ihr jetzt sagt, die Serie ist so snackable, denke ich mir, ja, aber die Originalserie ist noch mehr snackable. Also, sie ist halt snackable-leer. Die Figuren funktionieren für mich da besser und die Geschichten sind vor allem auch knackiger erzählt. Das hat mich besonders auch gestört, dass hier halt verschiedene Sachen so miteinander vermengt werden, um dann auf eine Laufzeit von 54 Minuten zu kommen.
Das habe ich eben dran gedacht, als du meintest, dass die Originalserie eigentlich gar nicht so viel länger ist als die neue Serie jetzt, weil sie, da haben sie ja echt teilweise ganz schön rumgemischt. Das war dann ja wirklich nicht aus Zeitgründen, sondern aus dramaturgischen Gründen eigentlich. Also ich glaube, es gab eine Folge, aber es ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler. Sollen wir jetzt mal kurz spoilern eigentlich?
Wir können jetzt gerne in den Spoiler-Part gehen, genau. Also okay. Wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann ist das jetzt eure Warnung. Ansonsten machen wir jetzt mit Spoilern weiter, dann bitte, Lisa.
Okay, los geht's. es gibt diese eine Folge in Umashu, wo, glaube ich, drei Folgen oder drei Plots kombiniert worden sind. Und ich war nur so, wow, wow, wow. Ich glaube, genau, da gibt's halt einmal die Folge, wo sie in Umashu sind und Bumi treffen. Dann gibt's ja diese Folge im Wald irgendwann, wo sie auf Jet
mit
treffen.
Jet, dem Rebellen, genau.
Genau, und die Widerstandskämpfe. Ja. Genau, und dann noch eine eigene Folge ist, als sie, glaube ich, noch einen anderen Lufttempel oder so besuchen und dann so einen Sohn und einen Vater treffen und der Vater ist so ein Erfinder und arbeitet heimlich mit der Feuernation zusammen und, oder ja, dann irgendwann nicht mehr so heimlich, also wir wissen es dann irgendwann und diese drei Sachen wurden so in eine Folge verwoben und ich war nur so, mein Gehirn war so, wow, mein Gott, und das alles passiert hier gerade gleichzeitig und ich glaube, mit den Tunneln vor Umashu, das war auch ein bisschen anders.
Stimmt, das ist, glaube ich, sogar nochmal eine Folge, also dann sind es sogar vier Folgen?
Ich bin mir nicht sicher, ob das auch nochmal in derselben Folge auch war oder ob es schon die nächste Folge war tatsächlich, aber es wurden ja schon, also auch sehr viele Sachen abgeändert generell. Also nicht nur vermischt, sondern auch einfach abgeändert. Also allein so die ganze Gefahr von der Serie. Also wir haben ja dann gesehen, dass Aang in der neuen Serie so eine Vision hatte vom Fall des Nordens und was über der Animationsserie schwebt, ist ja die ganze Zeit diese Ankunft dieses Komets, der die Feuerbändiger viel stärker macht. Und dieser Komet wird in der Originalserie erst am Ende diese richtig stumpfe Szene erwähnt, wo sie dieses Modell haben von der Welt und dann wird da am Ende entzündet der eine Typ noch so dramatisch diesen Kometen in ein richtiges Feuer. Und dann in der Originalserie geht's ja die ganze Zeit darum, dass sie halt in den Norden müssen, damit Aang halt Wasserbändigen lernen kann, damit er dann die Skills hat irgendwann, um gegen die Feuerbändiger, gegen den Feuerlord mit der Kraft des Kometens zu kämpfen, sozusagen. Das ist also auch teilweise echt große Sachen, so finde ich, die geändert worden sind. Also ganz viele kleine Details, aber auch größere.
Sie haben es, glaube ich, auch deswegen geändert, weil die Handlung der Originalserie sich mehr oder weniger innerhalb eines Jahres abspielt. Habe ich zumindest so in einem Interview gelesen, dass der Albert Kim das behauptet hat. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie. Aber es ist auf jeden Fall nicht besonders lang, während wir ja jetzt bei einer Originalserie, bei einer Live-Action-Serie davon reden, wenn Netflix, da kommen wir dann später noch dazu, dann tatsächlich eine zweite Staffel bestellen sollte, dann müssen die Sachen erst geschrieben werden, dann müssen die Sachen gedreht werden und dann und noch gibt's noch die Postproduktion. Wir reden hier also von Produktionszyklen von mehreren Jahren und wir haben es ja hier mit Kinderschauspielerinnen und Schauspielern zu tun, die werden halt auch alle älter. Dementsprechend haben sie absichtlich dieses Element des Kometen noch nicht mit reingebracht, weil sie sich gedacht haben, okay, wir müssen es eh auf mehrere Jahre aufziehen. Bin ich ganz gespannt, also bin ich schon gespannt, wie sie das dann lässt sich damit umsetzen.
Ja, es ergibt aber Sinn.
Ich frage mich halt immer, weil ich meine, würdest du das wirklich merken? Also ich glaube, daran muss man es eigentlich messen am Ende des Tages. Würdest du merken, wenn du die Originalserie überhaupt nicht kennst, also wenn du die Animationsserie nicht kennst, würdest du merken, dass diese eine Folge aus 4 verschiedenen Folgen besteht?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube nämlich, dass das halt eben auch schon wieder, also das ist für mich dann halt irgendwie sowas, das kann man kritisieren, wenn man sagt, ich möchte gerne, dass die das genauso nochmal verfilmen.
Naja.
Ja. Aber in dem Moment, wenn es halt einfach eine Adaption ist, und das liegt ja schon in dem Wort, dass es eine Adaption ist, dann müssen halt eben Entscheidungen getroffen werden und dann werden Sachen auch zwangsläufig verändert. Und vielleicht ist es dann auch gar nicht so gut, wenn man irgendwie, also jetzt für die Leute, die jetzt im Spoilerteil sind und aber die Serie noch nicht gesehen haben, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn man jetzt die Animationsserie sich vorher nochmal angeschaut hat. Vielleicht sollte man einfach jetzt die Live-Action-Adaption einfach mal so anschauen und die mal so setzen lassen, um dann im Nachgang sich die Animation nochmal anzuschauen und zu sagen, ach ja, interessant. Weil es sind zwei verschiedene Sachen.
Ich finde das auch gar nicht jetzt so zwangsläufig kritikwürdig, dass man das gemacht hat. Es ist einfach nur was mir aufgefallen ist und was einfach, es ist ein Unterschied und ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich finde an einigen Stellen, aber ich glaube, das ist auch das Problem, dass ich halt weiß, wie es in der Originalserie schon ist, dass ich das Gefühl hatte, es war halt so ein bisschen gerusht irgendwie, also vor allem in dieser Omashu-Folge. Aber es war jetzt nicht bei allen Sachen so, dass ich dachte so, oh, das passt jetzt aber gar nicht. Also ich habe so ein bisschen zwar die Vision gehabt, wie da so ein paar Leute mit so einem riesigen Board saßen und dachten, okay, die Folgen haben wir. Welche Folgen passen zusammen? Let's go! Und aber eigentlich so, dass ich jetzt dachte, so, boah, das passt ja gar nicht, das hatte ich jetzt auch nicht.
Das ist eine unfassbare Puzzlearbeit. Also wir Kritikerinnen und Kritiker, wir reden ja immer so vom hohen Ross, das ist ganz falsch gemacht. Und
ja,
so.
Genau.
Aber ich möchte
das besser.
Ich möchte nicht an deren Stelle sein und aus so einer wirklich heiß geliebten Serie mit mehreren Staffeln jetzt mir da so die Puzzleteile zusammensuchen müssen, um es dann irgendwie umzustrukturieren. Das war bestimmt nicht einfach. Vor allem ja, weil ja auch die Originalleute, also Brian Konietzko und Michael Dante Di Martino, die Produktion ja 2020 verlassen haben. Mhm. Also die mussten sich da ja auf ihre eigene Interpretation des Stoffes verlassen. Also war bestimmt nicht einfach. Wo wir jetzt gerade über Änderungen sprechen oder Sachen sprechen, die anders sind als in der Originalserie, eine Figur wird in der Live-Action-Adaption deutlich früher eingeführt als in der Originalserie, nämlich die Schwester von Prinz Zuko, von Azula. Jetzt muss ich, eine große Enthüllung kommt jetzt an dieser Stelle. Ich habe die erste Staffel nicht zu Ende geguckt. Also ich habe nur die ersten 4 Folgen geguckt und ihr, Lisa und Laurie, habt die Serie ja alle 8 Folgen geguckt. Welche Rolle spielt denn Azula jetzt in der ersten Staffel noch?
Also ich finde, also die erste Staffel wird vor allem dazu genutzt, um Azula im Vergleich zur Originalserie noch ein bisschen mehr so Charakterfutter zu geben oder so ein bisschen mehr Motivation auch zu geben. Ich glaube, das ist sogar schon in den ersten 4 Folgen so ein bisschen, konnte man das schon sehen, dass der Feuerlord ja eigentlich quasi seine Kinder gegeneinander aufhetzt und das diesen Plotpoint.
Succession.
Ja. Oh mein Gott, das ist Succession. Der Feuerlord ist
tatsächlich Succession.
Wer ist der Typ nochmal von Succession? Der Boss-Dude? Der Feuerlord ist das auf jeden Fall.
Das ist der Feuerlord, ja.
Der Feuerlord.
Auch in Succession heißt er auch so.
Ach so, okay, ja. Das ist nur die Business-Version vom Business-Feuerlord. genau, das macht er halt, indem er quasi so vor Azula eigentlich so ein bisschen durchblicken lässt. Ja, hier Zuko, der hat ja irgendwie seinen Shit together. Und dann ist Azula halt immer so ein bisschen sauer, dass halt Zuko irgendwie so geschickt wird und so. Und in der Originalserie ist es ja auch wirklich so, dass eigentlich auch klar ist, oder der Feuerlord tritt auch eigentlich, okay, bevor ich über Azula rede, rede ich kurz über den Feuerlord. Der tritt ja auch wesentlich mehr in Erscheinung in der neuen Serie jetzt. Und man mehr, also Azula bekommt eigentlich in Staffel 1 jetzt die so ein bisschen die Zeit, dass man als zuschauende Person einfach noch ein bisschen mehr nachvollziehen kann, warum sie dann so wird. Wie genau sie wird, hat man tatsächlich, finde ich, am Ende der Staffel jetzt noch nicht im vollen Ausmaß gesehen. Ich glaube, das kommt dann halt in Staffel 2. Es ist ja auch in der Originalserie so, dass sie eigentlich in Staffel 2 erst wirklich in Erscheinung tritt. Aber jetzt hat man halt diesen ganzen Hintergrund. Und ich glaube, einerseits ist das für eine Live-Action-Adaption natürlich auch cool, mehr über den Charakter zu wissen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen von dieser, also ich, im Comic ist sie jedenfalls, also in der Animationsserie meine ich, ist sie an dem Punkt, wo ich jetzt hingeguckt habe, einfach so ein bisschen noch das ungreifbare, krasse Böse. Und das ist sie, und in der Live-Action-Adaption ist sie jetzt halt ein bisschen greifbarer irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich fand halt aber, das ist, ich weiß absolut, was du meinst. Und ich glaube, da sind wir halt wieder bei den Stärken von Live-Action und Anime. Weil in Anime kannst du sowas erzählen. In Anime kannst du erzählen, jemand ist einfach nur böse.
So eine Karikatur und einfach irgendwie.
Ist eine Karikatur von böse, genau. Und das funktioniert da total, weil es irgendwo Anime halt einfach auch dann irgendwie schon das Genre dafür irgendwo vorgibt, ne? Währenddessen bei Live-Action kommst du damit halt nicht durch. Und ich meine, deshalb haben wir ja oft genug die Diskussion darüber, wenn wir jetzt irgendwie in Richtung Superheldenfilme denken, dass halt irgendwie bestimmte Antagonisten nicht tief genug erzählt werden, dass sie langweilig sind, weil sie so oberflächlich sind, weil sie einfach nur böse sind, weil sie keine richtige Motivation haben und weil sie nicht wirklich eine Beziehung zu irgendjemandem anderen aufbauen. Und deshalb finde ich es gerade spannend, dass ein Charakter wie Azula jetzt eben so viel Screentime schon in der ersten Staffel bekommt, sogar eben ihre Freundinnen noch mit etabliert werden, dass ihre Beziehung zu ihrem Vater nochmal genauer irgendwie definiert wird, dass aber auch ihr nochmal eine Motivation mitgegeben wird, nämlich die Konkurrenz zu ihrem Bruder. Und das sind alles solche Sachen, die machen mir persönlich Freude, weil ich genau sowas von einer Live-Action-Serie ja dann auch sehen will, weil das genau die Stärke dann auch ist, von einer Live-Action-Serie sowas erzählen zu können.
Wobei ich glaube auch, dass da ein bisschen vorgegriffen wurde, und ich glaube halt auch schon, dass in den folgenden Staffeln der Animationsserie Azula auch noch mehr Charakterentwicklung hat oder genau auf sowas auch noch mehr eingegangen wird. Also habe ich jedenfalls gehört von Leuten, die mir von der Serie oder von der Figur erzählt
hat
haben.
Hat sie definitiv. Und ich meine, die haben ja jetzt die ganzen Konflikte nicht aus dem Plauen rausgegriffen. Aber die Art und Weise, wie man halt die Nuancen erzählt, ich glaube, die sind jetzt bei der neuen Serie, bei der Live-Action-Serie, da wurde Wert darauf gelegt, dass diese Nuancen sitzen. Und da sind wir vielleicht dann auch nochmal irgendwie bei so der Wertigkeit von den verschiedenen Charakteren. Inwieweit brauchst du eine Azula in dieser Live-Action-Serie auch so früh schon, um eben aber auch nochmal die Konflikte von den anderen zu erzählen? Weil eine Azula steht ja nicht im leeren Raum, sondern ihr Tun und auch irgendwie, also jetzt auch tatsächlich ihr Tun, aber auch vor allen Dingen ihr Dasein hat ja direkte Auswirkungen auf den Zuko.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, es ist mir noch ein bisschen bei einem anderen, bei einer anderen Figur, also einer Nebenfigur aufgefallen, bei General Zhao. Der hat auch eine sehr, noch ein bisschen detailliertere Entwicklung in der Serie, in der neuen Serie jetzt, und in der Animationsserie ist er halt auch so ein bisschen mehr einfach das böse TM irgendwie.
Ja, ja. Und also jetzt klar, er hat halt irgendwie so mit seinem Meister dann irgendwie, der dann halt ihm den Background-Story irgendwie gibt, irgendwie so, ja, der wollte die ganze Zeit immer nur feuriger Meer machen.
Größer, feuriger Meer ist auch so eine gute Tagline für so den Palast vom Feuerlord oder so.
Ja. Und jetzt, also da kommen natürlich jetzt im Moment gerade auch noch politische Elemente rein, die so auch in der Animationsserie letztendlich nur angerissen wurden.
Aber er hat auch trotzdem, einfach noch einen detaillierteren Story-Arc ist mir irgendwie aufgefallen. Und da weiß ich nicht, ob ich das bei, also Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil er ist doch gestorben jetzt, ne, am Ende der Serie. Sorry, Fabian, Spoiler. oder nicht? Weil das fand ich mich ein bisschen verwirrend, weil in der Originalserie ist er ja in der zweiten Staffel auch noch der Antagonist. Und da war ich so ein bisschen so, wollen sie das, haben sie das gemacht, damit sie in der zweiten möglichen Staffel Azula noch mehr in den Vordergrund stellen können? Wahrscheinlich, ne?
Ja, eventuell, ja.
Sorry, Fabian, ich habe da gerade kurz nicht dran gedacht. Hast du das nie gehört? Du wirst es wieder vergessen, bestimmt, nein, nach dieser Aufnahme.
Weil das knüpft eigentlich sehr gut an meine nächste Frage an, denn ich habe ja, wie gesagt, die Serie nicht ganz geguckt. Und bislang hatte ich jetzt nur eine einzige Szene, nämlich die zwischen Prinz Zuko und General Iroh, da wo General Iroh am Sarg von seinem Sohn sitzt. Da habe ich zum ersten Mal was gefühlt.
Oh,
und auch als dann Prinz Zuko ihn befreit, da war ich so, okay, das ist jetzt für mich irgendwie gefühlsmäßig, emotional habe ich hier so die ehesten die Bindung. Und das, da hatte ich noch am ehesten Lust, das weiter zu sehen. Bei den anderen Sachen, das hat mich sehr kalt gelassen und permanent wurde ich halt leider von der Originalserie dran erinnert, so okay, das war aber anders und da war es auch meiner Meinung nach besser. Und jetzt ist so die Frage an euch, lohnt sich das Weiterschauen denn? Also sollte ich wirklich dranbleiben, weil die Serie jetzt noch Sachen zu bieten hat, die die Originalserie vielleicht nicht hatte oder weil es irgendwie vielleicht auch von dem Pacing oder von den Dynamiken vielleicht sogar noch besser wird in der zweiten Hälfte der Staffel?
Ich finde, vor allem am Ende gibt es noch mal mehr Entwicklung für Aang, was so in die Richtung, die Laura angesprochen hat, mit seiner Schuld und seiner Verbindung zu den anderen Leuten, mit denen er unterwegs ist. Und ich hatte tatsächlich auch bei Katara oder den Frauen in dem Water Tribe hatte ich auch so einen Moment, wo ich ganz cool fand, wie das da erzählt wurde und wie es in der Originalserie nicht gicht wurde.
Ja, ist ganz spannend, wie sie halt irgendwie, obwohl die Originalserie schon so viel Wert darauf gelegt hat, auf Female Empowerment, legt, finde ich, jetzt die Live-Action-Serie da ja auch nochmal eine Schippe drauf. Und ich glaube, wo es sich auch nochmal, also gerade wenn du sagst, okay, du findest genau diese Beziehung interessant, da kommt, finde ich, auch nochmal ein bisschen mehr. Aber vor allen Dingen, also das, was mich eigentlich am meisten gerührt hat, ist ja tatsächlich dann die Verbindung irgendwie zu Lieutenant G. Also wie diese Geschichte sich nochmal weiter zwischen Zuko und ihm entwickelt.
Das ist so ein bisschen mehr, das fand ich auch emotionaler als in der Originalserie. Da wird es so ein bisschen abgehakt, eigentlich. Ja.
Wer ist nochmal Lieutenant G?
Das ist der Schiff fährt.
Der den Zuko immer anmotzt for no reason.
Ach, der so gesagt hat, so, ja, ich habe gehört, dass er seine Offizierslaufbahn dreimal antreten muss. Und so, habe ich dich gefragt. Ist das der?
Ja, ja. Genau.
Okay, gut. Witzig. Okay, interessant. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ausblick. Und zwar ist Avatar, der Herr der Elemente, ja stark auf Netflix angelaufen. Also 21,2 Millionen Views in der Startwoche. Das ist mehr als One Piece. Eine zweite Staffel ist aber noch nicht bestätigt. Und ich würde aber sagen, die Chancen stehen sehr gut. Denn One Piece hat ja bereits eine Zusage für eine zweite Staffel. Und die Serie war sogar noch teurer als die Avatar-Serie. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber so wie ich jetzt euch gehört habe, ihr würdet euch eine zweite Staffel wahrscheinlich anschauen, oder Laura?
Ja.
Ja.
Ja, ich auch. Ich habe irgendwie so eine ganz entspannte Zeit da auf der Couch mitgehabt, so. Und das war irgendwie so, das konnte man einfach gut wegbingen auch.
Ja.
Und ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, die Serie nochmal zu gucken, jetzt die erste Staffel. Einfach weil es so entspannt war, aber ich glaube, ich gucke erstmal die Originalserie zu Ende und dann gucke ich sie vielleicht nochmal irgendwann.
Okay, dann vielleicht überwinde ich mich auch nochmal und gucke sie dann zu Ende. Vielleicht ändert das auch ein bisschen meine Meinung. Naja, da würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr denn die neue Avatar-Serie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten haben wir auf Spotify auch wieder eine Umfrage. Zu welcher Animationsserie würdet ihr euch eine Realverfilmung wünschen? Ich bin da auch drauf gespannt, wie ihr da abstimmt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.